HR Info. Netzwelt.
Die Medizin steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Das sind starke Worte, aber wer aufmerksam verfolgt, was sich im Silicon Valley in den USA tut und wohin gewaltige Summen an Forschungsgeldern fließen, der wird mir zustimmen. Algorithmen und KI, künstliche Intelligenz, werden die Medizin umkrempeln. Davon sind nicht nur die Investoren der zahllosen Start-ups überzeugt, die Geld in die KI-Forschung auf den Medizinsektor pumpen. In HR Info Netzwelt wollen wir heute darauf schauen, wie weit diese Entwickler schon sind und was auf uns zukommt, egal ob wir krank oder gesund sind. Mein Name ist Udo Langenohl. KI, künstliche Intelligenz in der Medizin, ist eines der heißesten IT-Themen in diesem Jahr. Anja Karliczek, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat KI sogar zur Chefsache erklärt. Bei einer Veranstaltung in Berlin im Sommer, bei der KI in der Medizin vor einem großen Publikum und mit zahlreichen Gästen aus der Medizin und der Forschung diskutiert wurde, sagte die Ministerin:
Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns darüber klar werden, was da vor uns steht. Ist das gut oder schlecht? Wie gehen wir damit um? Und wo wollen wir eigentlich damit hin? Und können wir das verhindern? So eine Frage wird mir auch häufig gestellt. Oder müssen wir uns damit arrangieren? Und ich persönlich sage dann immer, wir sollten die Chancen, die da drin stecken, nutzen und davon überzeugt sein, dass die Zukunft, die wir vor uns haben, mit KI, mit den neuen Technologien, uns ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, unser Leben noch besser zu machen, unsere Gesundheit noch besser im Griff zu haben. Wir brauchen als allererstes Möglichkeiten, dass wir eine engere und eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der klinischen Anwendung bekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist das Nächste, dass wir, wenn die Menschen es nutzen sollen, dann müssen wir sicherstellen, dass Daten anonymisiert genutzt werden können. Weil wenn wir die Daten individualisiert und personalisiert lassen, dann werden die Menschen kein Vertrauen haben. Dann werden sie es verweigern, dass man ihre Daten nutzt. Und am Ende kann KI ja nur gut funktionieren, wenn man ihm viele Daten zum Lernen zur Verfügung stellt.
Das Thema treibt neben der Forschungsministerin aber auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier um. Ihm ist es wichtig, sagte er beim Digitalgipfel Ende vergangenen Jahres in Berlin, dass in Deutschland die Forschung nicht abgehängt wird, weil die Infrastruktur und die Voraussetzungen gerade für die innovativen Start-ups so schlecht sind. Da muss was passieren, sagte Altmaier mit Blick auf die Forschung in der künstlichen Intelligenz.
Mir hat Eric Schmidt von Google gesagt, schon vor 4 oder 5 Jahren, Peter, I've contracted 60% of all the outstanding experts worldwide in the field of artificial intelligence. 60% der Leute hat er unter Vertrag. Und wenn Sie heute zu Fraunhofer gehen, wenn Sie zu Max Planck gehen, wenn Sie zu den bedeutenden Universitäten gehen mit dem DFKI, und dann finden Sie Menschen, die genau solche Verträge haben und die dann mit zusätzlichem Geld forschen, entwickeln, arbeiten für Auftraggeber eben auch außerhalb von Deutschland. Und deshalb müssen auch wir die fähigsten Köpfe international unter Vertrag nehmen.
Diagnose in Lichtgeschwindigkeit, hochwirksame Medikamente, die der Computer rasend schnell und korrekt zusammenstellt. Therapievorschläge aus der Cloud. Die Erwartungen, die Forscher und Investoren an künstliche Intelligenz richten, sind so hoch wie in kaum einer anderen Branche. Google, Microsoft und viele andere große Player im Silicon Valley investieren riesige Summen in die Forschung. Parallel dazu sprießen jede Menge Startups aus dem Boden, die jede erdenkliche Nische im Medizinsektor mit künstlicher Intelligenz und hochentwickelten Algorithmen besetzen. Wir haben gerade im O-Ton mit Peter Altmaier gehört, dass Google rund 60% der Top-Forscher und Köpfe auf dem Gebiet der KI unter Vertrag hat. Thomas Schulz ist Autor des Spiegel und Korrespondent des Magazins im Silicon Valley in den USA. Er hat vor gut einem Jahr ein Buch vorgelegt, das wie kein zweites detailliert schildert, wer im Valley woran in der Medizintechnik forscht und was das alles mit KI, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Herr Schulz, wir haben eben Peter Altmaier gehört und der hat gesagt, wir müssen in Deutschland bessere Voraussetzungen für Startups, aber auch für die Forschung schaffen, damit wir auf dem Feld der KI nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten. Sie wissen ja aus erster Hand, was im Valley schon seit Jahren passiert und wie heiß dieser Markt dort mit Blick auf die Medizinforschung ist. Sind wir hier in Deutschland nicht eigentlich schon längst abgehängt?
Ja klar, wir sind längst abgehängt, zumindest für den Moment. Aber das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass wir seit Jahrzehnten abgehängt sind, was alle Digitaltechnologien angeht. Und diese Digitaltechnologien treiben jetzt auch eben die Medizinforschung. Also Bioinformatik ist ja der wesentliche Faktor dabei. Und da ist der Vorsprung im Valley einfach im Moment viel zu groß. Das heißt aber natürlich nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern natürlich sollten wir daran setzen, das auch aufzuholen, aber da ist ein enormer Abstand da.
Ihr Buchtitel Zukunftsmedizin, der suggeriert ja so ein bisschen, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, ja, die intellektuellen und finanziellen Ressourcen der Welt dafür einzusetzen, endlich Krankheiten und menschliches Leid auszumerzen. Ist das wirklich so einfach? Einfach viel Geld in die Hand nehmen und dann kriegen wir das schon gewuppt?
Naja, ganz so ist die Aussage nicht. Also was ich vor allen Dingen klar machen will, ist, dass da wirklich eine Revolution stattfindet, die auf Fortschritt beruht. Also es passiert wahnsinnig viel in der Medizintechnologie und das können wir im Moment auch nicht mehr aufhalten, werden wir auch in Zukunft nicht aufhalten können. Und wenn diese Revolution schon im Rollen ist und das Geld dafür auch da ist, dann sollte man natürlich versuchen, das natürlich zu nutzen, positiv zu nutzen, weil diese Entwicklung in der Medizin natürlich auch Schattenseiten haben kann und da muss man jetzt natürlich den Finger drauf haben. Aber erstmal ist es natürlich eine riesige Chance, neue Krebstherapien, erstmals Therapien möglich zu machen bei neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Das ging ja vorher alles eigentlich nicht wirklich. Und das ist natürlich erstmal eine große Hoffnung.
Diese Firmen wie Google, Microsoft, Apple, auch Einzelpersonen wie Elon Musk, verfügen über dicke Konten. Warum stecken sie so viel Geld daran? Was treibt die an, neben dem Willen, die Medizin voranzubringen?
Naja, man konzentriert sich immer gerne auf die großen Firmen, die spielen da eine große Rolle, aber insgesamt ist es natürlich irgendwo dieses ganze Ökosystem, da sind ja hunderte neuer Startups entstanden, die nicht nur mit den großen Konzernen zusammenhängen und die sind auch oft gegründet worden von europäischen Forschern oder asiatischen Forschern, die gehen halt eben dahin, wo das Geld ist und das ist traditionell eben im Silicon Valley. Was treibt die an? Sehr unterschiedlich. Die Forscher kommen natürlich oft auch ins Valley, weil sie sagen, naja, jetzt habe ich irgendwie 10 Jahre hier in meiner kleinen Unigruppe geforscht, muss um jeden Euro kämpfen und um 2 Doktoranden. Wenn ich darüber gehe, habe ich Glück und kriege 50 Millionen für dasselbe Projekt in 3 Monaten. Das ist natürlich erstmal verlockend und bringt einen natürlich auch wirklich weiter. Also die einen treibt wirklich der Forschergeist zu sagen, endlich Tempo aufnehmen. Die Konzerne auf der anderen Seite haben natürlich klar vor Augen, okay, erstens Gesundheitsbranche, riesiges Feld, da wollen wir auch mit dabei sein. Aber zweitens, die wird eben umgewälzt durch diese Bioinformatik und künstliche Intelligenz. Und das können wir als Silicon Valley-Konzerne viel besser als andere. Also es ist der erste Anwendungsfall für künstliche Intelligenz, der sich tatsächlich in ein Produkt umsetzen kann. Und das treibt die an.
Warum können die das viel besser als andere?
Klar, weil sie das Thema künstliche Intelligenz als erste richtig besetzt haben, schon vor 5 Jahren, man würde jetzt ja denken, das machen die seit 20 Jahren, nee, ist aber auch wirklich erst seit 5, 6 Jahren ein Thema, als dieses spezielle Feld, das nennt sich Deep Learning, als das angefangen hat zu funktionieren, da waren die sofort dran und das basiert natürlich darauf, dass man über Jahrzehnte eben diese digitalen Technologien am besten besetzt und beherrscht hat und das haben wir hier ja komplett versäumt in Europa und das ist dann einfach die logische Weiterentwicklung. Ich kann digitale Technologie, ich kann künstliche Intelligenz, ich habe die riesigen Servermengen, ich habe die Cloud-Technologie, das haben wir hier drüben alles nicht, das hat vor allen Dingen die kleine Uniklinik nicht. Das kann ich eben nur, wenn ich Google bin oder einer der großen Konzerne dort drüben.
Ich gieße mal ein bisschen Wasser in den Wein. Sind die nur daran interessiert, die medizinische Revolution voranzubringen? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen der Hunger, die Gier nach unseren Daten?
Das kann man natürlich, das stimmt. Ist nur die Frage, ob man das jetzt negativ konnotiert oder nicht. Also all das funktioniert natürlich nur mit Daten und in dem Sinne mit Informationen, ist völlig klar. Also jetzt ganz simpel gesagt, man kann natürlich sagen, wenn ich 100.000 Patientenakten von Menschen, die an einer bestimmten Krebsform erkrankt sind, habe, dann kann ich die jetzt eben nutzen mit Bioinformatik, um darüber mehr über diesen Krebs zu lernen. Ich brauche eben diese Daten. Also der Hunger nach Daten in dem Sinne ist schon mal natürlich gegeben, weil ich kann ohne diese Informationen halt eben die KI nicht anwenden und diese neuen Technologien nicht anwenden. Deswegen brauche ich sie. Ist das jetzt auch ein Grund zu sagen, damit mache ich alle meine Maschinen besser und damit mache ich meinen Vorsprung noch größer, weil ich nur mit diesen Daten natürlich meine Gesamttechnologie ausbauen kann? Klar, kann man auch so sehen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nicht ein sinistres Datenhunger, sondern diese Technologie, alle diese Technologien funktionieren eben nur mit großen Mengen von Informationen, ist aber auch genau das, was uns natürlich nutzt. Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Player und auch die kleinen Startups ganz ohne diese etablierten Unternehmen, zum Beispiel aus der Pharmabranche, arbeiten. Wie eng sind die miteinander verbunden?
Ja, da muss man zweierlei sehen. Also die klassische Pharmabranche spielt da wirklich echt eine sehr geringe Rolle. Es gibt ein, zwei klassische Biopharmaunternehmen, so wie Genentech, die natürlich schon seit Jahrzehnten etabliert sind, die Krebstherapien machen, die auch dort sitzen. Aber jetzt so ein Bayer oder Merck oder Pfizer, die haben alle so ein bisschen was, kleine Abordnung vor Ort, aber die spielen da keine Rolle. Und das ist natürlich auch genau der Punkt. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich Biotechnologie immer schon unabhängig von der Pharmaindustrie entwickelt hat. Und es ist eher so, dass sich die Pharmaunternehmen versuchen, da jetzt irgendwie einzukaufen. Aber die suchen eher die Partnerschaften entweder mit den Konzernen beziehungsweise die Startups, die funktionieren da völlig unabhängig. Was eher stattfindet, ist dieser Personalwechsel. Also viele aus der Forschung, die entweder klassische Medizinforschung gemacht hätten in Pharma oder Uni, die kommen jetzt eben und sagen, ich mache stattdessen jetzt einfach eben ein Startup und mache das unabhängig von all diesen anderen Strukturen, die es da gibt. Also es gibt da keine enge Verzahnung in irgendeiner Form mit den großen Pharmaunternehmen. Die suchen eher den Kontakt. Zum Beispiel Merck, das deutsche Merck zum Beispiel, hat ja eine Kooperation mit der Firma Palantir geschlossen, die eben sehr gut in dieser Datenauswertung sind. Also es ist nicht umgekehrt, nicht Palantir sucht den Kontakt zu Merck, sondern eben Merck den Kontakt zu Palantir, weil die das nicht können.
Hm. Thomas Schulz, wir sind alle gebrannte Kinder, wenn ich an Elizabeth Holmes und ihr Startup Theranos denke. Auch wir Journalisten sind ihr auf den Leim gegangen. Die Luftnummer war ein Riesenskandal, als Holmes behauptete, Bluttests revolutioniert zu haben. Hm. Und dann stellte sich heraus, nichts davon hat gestimmt. Hat das Valley, haben die Firmen daraus gelernt?
Ja, der Fall Theranos ist ein bisschen kompliziert. Die hat ja keine Grundlagenforschung als solches gemacht oder Biotechnologie oder Medizinforschung, das also was jetzt wirklich stattfindet, sondern die hat versucht vorzugeben, dass sie dieses Testverfahren effizienter macht, wenn man es ganz kurz sagt. Also die hat ja als solches nichts Medizinisches erfunden, sondern es war irgendwie so eine Medizintechnik, die in einem anderen Feld war. Natürlich hat man daraus gelernt, prinzipiell zu sagen, man muss den Leuten noch genau auf die Finger gucken, aber ich würde das den Fall wirklich nicht vergleichen mit klassischer Grundlagenforschung. Wenn Sie das heute irgendwie einem sagen, der an Genetik forscht, der sagt, ich habe natürlich damit nichts zu tun, wenn die versucht, irgendwie so einen neuen Test zu machen. Ganz anderer Fall zum Beispiel, daran arbeiten ja viele, nicht nur im Valley, auch hier, ein Früherkennungstest für Krebs. Das ist natürlich ein ganz anderes, das ist wirklich ein neuer Test. Da wissen wir seit Jahrzehnten medizinisch schon, man kann Krebs früh im Blut erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht, weil Tumore schon bestimmte DNA-Anteile freischwebend im Blut absondern. Wenn man die regelmäßig finden würde, dann hätte man tatsächlich einen Krebsfrüherkennungstest. Das ist wirklich revolutionär und da gucken natürlich alle jetzt ganz genau hin.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Wir sprechen über künstliche Intelligenz in der Medizintechnik in dieser Sendung. Und Gast ist Thomas Schulz, der ein Buch über die Zukunft der Medizin geschrieben hat. Sie beschreiben in Ihrem Buch, Herr Schulz, dass eines der Phänomene, was den Hype im Silicon Valley bestimmt, Konvergenz sei. Also das Verschmelzen verschiedener Bereiche der Naturwissenschaft im Sinne der Medizinforschung. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Ja klar, Konvergenz ist natürlich ein Phänomen, das man in vielen Bereichen sieht, aber das ist halt einfach der grundlegende Faktor für diese Fortschrittsbeschleunigung, die wir immer punktuell in verschiedenen Bereichen sehen. Jetzt sehen wir sie eben in der Medizin. Also da kommen dann Entwicklungen in den verschiedensten Bereichen, also zum Beispiel Materialwissenschaften, Chemie, Biologie, Robotik zusammen, die sich alle unabhängig voneinander entwickeln. Aber irgendwann fangen diese Mosaiksteinchen alle mal an, ineinander zu greifen und dann geht es auf einmal viel schneller. In der Robotik sehen wir das auf einmal. Jetzt haben wir irgendwie ein neues Material, was Roboterhände flexibler macht. Dann haben wir einen neuen Algorithmus, der diese Roboterhände steuert. Und dann haben wir natürlich noch irgendwie einen Biologiefortschritt dazu, der uns irgendwie dabei hilft, diesen dann einzusetzen. Und das fließt halt oft ineinander und das führt zu dieser exponentiellen Beschleunigung. Und das ist das, was diese Revolution wesentlich mit antreibt.
Können Sie Beispiele nennen, ganz aktuelle aus dem Valley, von Produkten, von Forschungsergebnissen, die konkret sind, marktreif, real oder bald werden?
Also ganz real haben wir es natürlich schon in den letzten Jahren gesehen in der Onkologie, also in der Krebstherapie, da sind natürlich viele Sachen heute schon, die wir kennen. Also die, die Immunforschung hat uns da ja weitergebracht. Wir sehen ja jetzt schon Immuntherapie als Präparate. Das basiert wesentlich auf Bioinformatik. Aber jetzt ein Beispiel, wo AI richtig zum Einsatz kommt. Man sieht es vor allen Dingen in der Kardiologie, weil AI ist ja voller KI, ist vor allen Dingen Mustererkennung. Und so eine AI erkennt heute schon eben sehr gut Herzrhythmusstörungen viel schneller und besser als eben der Arzt. Der muss in so ein Langzeit-EKG reinhören. Eine gute KI kann das irgendwie schon mit so einem 5-Sekunden-Clip. Und dann fangen jetzt längst die großen EKG-Hersteller in den USA, integrieren diese KI-Mechanismen, sodass bei einem Langzeit-EKG die Maschine automatisch sagt, Achtung, Herzrhythmusstörung, großes Problem, das muss sich gar nicht erst der Arzt anschauen. Zweites Beispiel auch aus der Kardiologie, zugelassen bereits, sind Instrumente, die automatisch CT-Scans vom Herz untersuchen und sagen, Achtung, hier liegt ein drohender Herzinfarkt, ein drohendes Problem vor, macht einen Riesenunterschied, ist entwickelt worden von Ärzten, interessanterweise die von einem Neurochirurgen, dem vor ein paar Jahren mal eine Patientin gestorben ist nach einer Gehirnoperation, obwohl die Operation gut gelaufen ist. Und der hat sich das angeschaut und gesagt, woran liegt denn das jetzt? Und der hat sich festgestellt, naja, da gab es ein Riesenproblem eigentlich im Gehirn, was man schon auf der Computertomographie gesehen hat. Die lag dann aber wie üblich dann 3 Stunden oder 4 Stunden darum, bevor sie irgendwie sich jemand genau angeguckt hat. Und wenn das früher passiert wäre, also früher die Patientin im OP gewesen wäre, wäre das lebensrettend gewesen. Und diese AI kann tatsächlich alleine in Echtzeit schon erkennen, während man irgendwie den Scan macht, ob das nun Herz oder Kopf ist, ob da ein Problem vorliegt und warnt sofort den Chirurgen, die Notaufnahme, den OP und sagt, Achtung, sofort in den OP. Und so kann man einfach ein paar Stunden gewinnen und die sind aber oft lebensrettend. Und solche Beispiele gibt es ganz viele. Ja.
AI sollten wir vielleicht nochmal erklären. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, weiß nicht jeder, was das ist. Können Sie sich vorstellen, Sie haben vorhin Robotik erwähnt, dass in naher Zukunft der Robodoc in der Praxis oder im OP steht, weil er Sachen ja emotionslos und besser und schneller und präziser entscheidet als Dr. Fleisch und Blut?
Nee, der Robodoc auf gar keinen Fall, viel zu weit weg. Aber wir sehen natürlich, dass diese algorithmischen Systeme, also diese künstlichen Intelligenzsysteme, den Arzt in vielen Fällen jetzt schon unterstützen können. Und das, die Technologie ist erst ein paar Jahre alt und das wird eben zunehmen. Ein simples Beispiel, Radiologe, der oft etliche Stunden darauf verwendet, dann einzuzeichnen auf einer Oberfläche, wo er bestrahlen soll für Krebstherapie, damit man nicht das gesunde Gewebe trifft. Das macht einem so eine künstliche Intelligenz in ein paar Sekunden. Das ist natürlich erstmal, das sind solche Instrumente, die der Arzt im Hintergrund einsetzt, jetzt schon. Das merkt der Patient oft irgendwie gar nicht. Aber das entwickelt sich natürlich zu einer Entscheidungshilfe, in dem Sinne, dass die KI große Mengen von Patientendaten oder Patientenakten eben scannen kann, all die Informationen erkennt, zum Beispiel die Genetik mit einbezieht und dem Arzt Hinweise gibt. Also es ist erstmal ein Helferlein. Unabhängige Entscheidungen, das ist, glaube ich, noch in weiter Ferne, auch weil wir das bestimmt nicht wollen.
Wie denken denn die Firmen, die da im Moment viel Geld in die Hand nehmen, sehr viel entwickeln, über das Arzt-Patienten-Verhältnis nach, also über Empathie, über Einfühlungsvermögen? Mhm. An der Stelle scheitern doch Algorithmen in der Regel.
Genau, das ist eigentlich auch allen Beteiligten klar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Entwicklungen bei den großen Firmen wie bei den kleinen, das sind ja Mediziner, die diese Entwicklungen vorantreiben. Da sind ja die führenden Forscher aus vielen Bereichen gekommen. Da sitzt jetzt also nicht ein Mark Zuckerberg und sagt, ich forsche an Medizin, sondern da sitzt ein Mediziner, der die Medizinabteilung leitet und die kommen natürlich aus diesem Umfeld und die sagen auch, nee, das geht natürlich nicht. Der Patient braucht die Nähe zum Arzt und das ist bei den allermeisten tatsächlich auch so, dass es darum geht, dem Arzt mehr Freiraum zu schaffen, indem die Routineaufgaben abgenommen werden. In dem Sinne, der Arzt sitzt eben halt eben nicht mehr da und zeichnet eben diese Bestrahlungsgrenzen ein oder macht andere Aufgaben, sondern er hat mehr Zeit für den Patienten. Das ist die Hoffnung. ob sich das am Ende dann immer so realisiert oder ob tatsächlich in 8 Jahren oder in 10 Jahren der Radiologe gar nicht mehr zu gebrauchen ist, weil das wirklich alles die Maschine kann, das wird noch zu sehen sein.
Wenn wir jetzt schon ja eigentlich ziemlich weit sind mit digitaler Medizin, dann geht das ja, was da passiert, nicht ohne jede Menge Daten, die anfallen, die ständig erhoben werden müssen. Wir hatten da noch ein Auge drauf. Wenn diese riesigen, hochsensiblen Datenmengen in die Hände der Firmen geraten, die KI mit Medizin verknüpfen.
Ja, also an dem Weg wird man wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Ein Beispiel aus den letzten Wochen: die Mayo Klinik, nun wirklich keine kleine Klinik, ein großes Forschungshaus, hat eine 10-Jahres-Vereinbarung mit Google abgeschlossen. Und Google stellt ihnen enorme Mengen an Rechenkapazität in der Cloud zur Verfügung. Die Mayo Klinik sagt, Patientendaten sind alle anonymisiert und die liegen auch nur bei uns. Aber wir können diese Rechenkraft gar nicht selber herstellen. Wir haben ganz konkret jetzt zum Beispiel 2 Petabyte an Rechenkapazität auf unseren Mayo-Klinik-Servern. Das ist schon ganz viel. Aber Google kann uns von heute auf morgen 10-mal mehr geben und da können wir jetzt wirklich alle unsere Patientenakten durchjagen. Also es muss diese Verbindungen geben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach so, dass diese algorithmischen Systeme, die dann konkret diese Rechenoperationen vornehmen, so komplex sind, das kannst du in der Uniklinik nicht nachbauen. Das ist absolutes Fachwissen und du musst am Ende auf irgendein Fachunternehmen zugreifen. Muss ja nicht Google sein, kann natürlich auch eine Ausgliederung sein, dass sich 10 Unikliniken zusammentun und sagen, ich baue das irgendwie selber. Aber wir werden diese Daten, wenn wir sie nutzen wollen, an Fachabteilungen übertragen müssen und dann stellt sich immer die Frage nach der Sicherheit, völlig klar.
Als Person, als Patient möchte ich ja in der Regel schon mal gerne mit Menschen in Fleisch und Blut reden und nicht nur mit einer Maschine. Sie haben das eben erwähnt, in der Radiologie könnte das ziemlich schnell gehen, dass gar kein Arzt mehr da ist, sondern die Maschine das selbst in die Hände nimmt, was zu tun ist im MRT, im CT. Meinen Sie, es wird uns gelingen, da hinreichend Akzeptanz bei den Patienten zu generieren, dass sie damit zurechtkommen?
Ja, also ich glaube schon, also in dem Fall, wo es Instrumente sind, die man eben nicht großartig bemerkt, sowieso, also Ultraschall mache ich ja auch, ist auch nur ein technisches Instrument, in dem Sinne, wo es natürlich dann stark auffällt, dass da eine Software im Hintergrund arbeitet, wird es eine andere Frage sein, aber ich glaube, gerade in der Medizin ist es so, wenn es die Akzeptanz beim Patienten und beim Arzt nicht gibt, dann wird dieses Produkt sich auch nicht durchsetzen. Am Ende sind das ja auch alles Produkte und wenn die keinen Abnehmer finden, dann wird es das nicht geben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht jetzt irgendwelche wilden algorithmischen Diagnosesysteme auf den Markt kommen. Wenn die keiner will, dann wird das nicht kommen. Ich glaube, vieles passiert jetzt eher im Moment im Hintergrund, vor allen Dingen in der Medikamentenentwicklung, in der Diagnostik. Und da ist natürlich so, wenn wir jetzt einen Algorithmus haben, der es schafft, irgendwie Krebs besser und schneller zu diagnostizieren, dann wird natürlich im Zweifelsfall jeder sagen, dafür gebe ich natürlich lieber meine Daten her, als dass mein Tumor mich morgen umbringt.
Spielen wir am Schluss noch ein bisschen Enterprise und Pille. Wie lange wird es denn noch dauern, bis ich mit jeder Menge Sensoren in und am Körper meine Vitalfunktion überwachen lasse, die dann Alarm schlagen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft und es dann bei meinem Hausarzt auf dem Tablet oder Smartphone klingelt?
Ja, also es arbeiten viele daran, insbesondere Google, die natürlich sagen, wir wollen halt eben diese digitale Datenmedizin schaffen. Das kann natürlich große Vorteile haben, weil eben im Herz ist natürlich das bekannteste Beispiel, Herzrhythmusstörungen klar rausgefiltert werden, kann ich früh bekämpfen. Also die Idee ist, so eine proaktive Medizin zu schaffen, die natürlich darauf beruht, frühzeitig Probleme zu erkennen. Das geht halt nur mit vielen Sensoren. Aber da ist natürlich die Hemmschwelle da, wo ich sage, will ich jetzt irgendeinen Sensor mit mir rumtragen oder nicht? Die Technologie ist eigentlich jetzt schon unter den nächsten 1-2 Jahren so weit, dass sie das in vielen Anwendungsfällen könnte, wenn ich diesen Sensor trage. Google hat zum Beispiel da ein riesiges Großprojekt mit etlichen Tausenden von freiwilligen Patienten laufen, die verschiedene neue Sensoren eben mit sich tragen. Aber ob das sich dann in der breiten Masse durchsetzt, ist natürlich die große Frage. Ich habe da große Zweifel, ob jemand freiwillig so viele Sensoren mit sich rumträgt. Auf der anderen Seite, diese rudimentäre Version an der Apple Watch, die ja so ein paar Gesundheitsdaten abliest, die finden so viele Menschen ganz toll, das verkauft sich ja blendend.
Hier ist hr-info-Netzwelt. KI, künstliche Intelligenz in der Medizin, ist unser Thema heute. Im Gespräch mit dem Spiegelreporter Thomas Schulz, der im Silicon Valley das Buch Zukunftsmedizin geschrieben hat, haben wir erfahren, was die Tech-Firmen in den USA derzeit im Köcher haben, um mit KI die Medizin, so wie wir sie kennen, zu revolutionieren. Dr. Edgar Pinkowski ist der Präsident der Landesärztekammer hier in Hessen. Und mit ihm zusammen wollen wir nun herausfinden, wie weit KI, wie weit künstliche Intelligenz in der hessischen Medizin ist. Herr Dr. Pinkowski, bei einem Pressegespräch hier in der Landesärztekammer mit Ärzten aus Hessen wurde heute unter der Überschrift Künstliche Intelligenz im weißen Kittel der Stand der Technik von Referenten aus der hessischen Medizin vorgetragen. Und dabei ist mir was aufgefallen. Wir haben sehr viel über Telemedizin, über Vernetzung von Strukturen gehört, aber fast nichts über den Einsatz selbstlernender Algorithmen, über KI also. Woran liegt's?
Ich glaube, dass KI momentan ein Hypewort ist, dass es momentan auch überschätzt wird. KI ist in gewissen Bereichen wichtig, die wirklich lernen müssen. Da ist zum Beispiel Auswertung von Röntgenbildern, von MRT-Bildern ein weites Anwendungsfeld, wo es auch heute schon Techniken gibt. Aber in vielen anderen Bereichen, glaube ich, haben wir noch ganz andere Aufgaben, die Digitalisierung voranzutreiben, auch ohne KI. Und das ist erstmal aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum wir in Hessen noch wenig mit KI zu tun haben.
Sie haben in Ihrem Eingangsstatement festgestellt, was hilft uns KI, wenn die Infrastruktur fehlt? Können Sie das präzisieren?
Es hapert an der entweder Funk- oder kabelgebundenen Breitbandversorgung. In Hessen, in den Ballungsgebieten, ist sie ja nahe der 100%. Aber wenn Sie ein bisschen nach außen gehen, in die Fläche Richtung Vogelsberg, Westerwald, Odenwald, auch wenn es immer bestritten wird, jeder, der von uns über Land fährt, findet die Löcher, die Funklöcher, wo gar nichts geht. Und für eine flächendeckende Breitbandversorgung ist das eben kontraproduktiv, wenn solche Löcher da sind. Und damit kann ich natürlich auch eine kritische Infrastruktur wie Medizin, die digital sein soll, gar nicht betreiben, weil dann gibt es Brüche, die ja unter Umständen auch Leben gefährden können in dieser Situation. Also das ist eine Grundvoraussetzung, so wie ein Auto Benzin braucht oder Diesel, der je nachdem, was für ein Motor drin ist, damit es fährt. Oder auch ein Elektromotor braucht eine volle Batterie, sonst geht es auch nicht. Also insofern, das ist die Grundvoraussetzung, sine qua non, dafür, dass überhaupt Digitalisierung, KI oder wie auch immer oder Telemedizin überhaupt funktionieren kann.
Welche Forderungen haben Sie denn seitens der Ärztekammer an die Politik in diesem Feld? Mehr Geld in die Hand nehmen, um die schlechte digitale Infrastruktur voranzubringen?
Ja, man hätte zum Beispiel bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen die Anbieter und Käufer und dazu zwingen sollen und müssen, in einer bestimmten Zeit die entsprechende Struktur auch umgesetzt zu haben und da eben dieses Geld für zu investieren, anstatt es von ihnen abzunehmen und das mit irgendwelchen anderen Aktionen zu verwenden und sei es nur einen Haushalt zu stopfen, wie auch immer irgendwo einzusetzen, weil dieses Geld gehört in die digitale Infrastruktur, wäre aus meiner Sicht, wenn man sie verpflichtet hätte, anstatt den Preis dem Staat zu zahlen, damit wirklich die Infrastruktur schnell und gut auszubauen, dann hätte man, glaube ich, mehr erreicht.
Herr Dr. Pinkowski, ein wichtiger, wenn nicht sogar der wesentliche Aspekt schlechthin beim Einsatz von KI in der Medizin ist ja die Beeinflussung dieses Arzt-Patienten-Verhältnisses. Wie wird KI das verändern?
Unter KI verstehen die meisten Leute, da werden irgendwelche Daten, Beschwerden in Form von Abfragemasken in einen Computer eingegeben und der aufgrund seiner Möglichkeiten, Datenbanken abzufragen oder selbst die eigene Datenbank zu befragen, dann eine Diagnose ausspuckt. Aber eine Diagnose ist noch keine Therapie. Und zur Therapie gehört auch die Empathie und das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis. Ohne das eine Behandlung überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann als Arzt das Richtige wollen, wenn der Patient mir nicht vertraut und das nicht macht und keine Compliance hat, meine Medikamente oder meine vorgeschlagenen Therapien zu nehmen, dann erreiche ich nichts. Das kann aber ein Computer nicht merken. Ja? Da sehe ich ein Problem. Man muss auch vielleicht Ergebnisse bewerten, die eine KI ausspuckt. Das ist dann wieder ärztliches, menschliches Know-how. Und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Ja, wem glaubt denn der Patient mehr, der KI oder dem Arzt? Das ist dann unter Umständen in manchen Fällen auch ein Problem.
Gibt es denn Felder, in denen KI schon im alltäglichen Arztgeschäft auch in Hessen Einzug gehalten hat? Ich denke da an bildgebende Verfahren wie CT, MRT.
Ja, und dann gibt es noch die Stottertherapie der Kasseler Stottertherapeuten, wie wir heute gelernt haben. Das war mir bis heute selber nicht bekannt. Aber auch da sind so Felder, die Sprache zu verstehen. Der Referent selber, Betroffener, langjährig Betroffener, hat ja geschildert, dass Siri und diese ganzen Sprachassistenten damit gar nicht klarkommen, die pathologische Sprache gar nicht verstehen. Und das kann KI gewährleisten und das umsetzen in eine notfalls auch App-gesteuerte Stottertherapie oder ähnliche Dinge. Das glaube ich schon, da macht KI Sinn. Wenn die Therapie was bringt und kann vielleicht durchaus die Therapie dann auch verändern, das, denke ich, ist ein sehr gutes Anwendungsfeld.
Was kann denn, Herr Dr. Pinkowski, die künstliche Intelligenz da besser als der Mensch? Ist es nur ja, die Geschwindigkeit, mit der eine Maschine Bilder einschätzt, oder geht es da um mehr?
Es geht A, um die Geschwindigkeit und natürlich im Hintergrund laufen ja Vergleichsdaten. Das heißt, es werden ähnliche Bilder miteinander verglichen, wo man ein Ergebnis hat, eine Diagnose. Und das kann die Maschine wesentlich schneller als ein Mensch. Letztendlich heißt es ja künstliche Intelligenz. Und die menschliche Intelligenz ist zwar schon sehr ausgeprägt, wenn man sich darauf fokussiert, aber die Maschine wird schneller sein. Das ist der Unterschied. Und wahrscheinlich noch exakter, denn wir Menschen haben ja auch, ich sag mal, Blickwinkel und auch eine Tagesform. Wir Ärzte sind eben auch nur Menschen, sodass das wahrscheinlich kontinuierlicher und valider durchaus sein kann.
Ihr Kollege Professor Simon Little, der ja in Mittelhessen zusammen mit niedergelassenen Ärzten, mit Unikliniken und den Rettungsdiensten Strategien und technologische Entwicklungen in der Notfallmedizin vorantreibt, der sagte heute, es gibt ihn schon, diesen virtuellen Notarzt, der im Falle eines Falles zusätzliche Rettungsmittel beauftragt. Richtige KI ist das aber doch nicht, oder?
Nee, das ist überhaupt keine KI. Das ist letztendlich der Mensch, der halt als Callback, wie er das nennt, Einheit da ist für Rückfragen des Rettungsdienstpersonals, was ohne Notarzt am Patienten arbeitet, um die Entscheidung, notfalls zu treffen, muss ich einen Notarzt nachordern und dorthin befördern oder kann der Patient mit der Expertise dieses virtuellen Notarztes dann so transportiert werden in die entsprechende klinische Versorgung oder kann er am Ort bleiben?
In der Notfallmedizin, das wurde ja heute in den Vorträgen Ihrer Kollegen deutlich, da zählt jede Sekunde. Das gilt auch für die Entscheidungen, die ein Notfallmediziner von Fall zu Fall treffen muss, um die Vitalfunktion eines Patienten zu erhalten. Wenn es also um Geschwindigkeit geht, Herr Dr. Pinkowski, dann ist doch jeder Rechner eigentlich dem Menschen überlegen. Wie könnte KI und an welcher Stelle im Rettungsdienst da was bewirken?
Also da sehe ich KI aus meiner Sicht zur heutigen Zeit KI durchaus im Hintergrund. Weil hier ist schnelles Einschätzungsverfahren visuell, optisch, haptisch, auch vom Riechen her und die ganze Umfeldsituation einschätzen, glaubt der Mensch doch noch momentan besser. Weil hier werden nicht so viele Daten in der Tiefe verarbeitet, sondern da geht es jetzt um direkt vor Ort, was ist hier eigentlich los. In der Notfallmedizin werden ja weniger komplizierte Diagnosen gestellt als Vitalfunktionen gesichert.
Hier ist HR Info Netzwelt und ich spreche mit Dr. Edgar Pinkowski, dem Präsidenten der Landesärztekammer Hessen, über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin in Hessen. Herr Dr. Pinkowski, in den USA, das wurde im Gespräch mit Thomas Schulz eingangs der Sendung deutlich, verspricht man sich vom Einsatz der KI sehr viel. Die Medizin steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte, sagen die, die im Silicon Valley viel Geld in die Forschung stecken, wie Google, Microsoft, Apple und so weiter. Können Sie dem zustimmen?
Die möchten den großen Umbruch in der Geschichte haben, weil sie dadurch und das ist ja das schwarze Gold der Neuzeit, nämlich Daten über Menschen, an Daten gelangen, die sie anderweitig verwenden und eigentlich daraus uns aus uns dann einen gläsernen Mensch machen können, in aller Erpressbarkeit und Leitbarkeit. Deswegen stehe ich dieser Situation sehr kritisch gegenüber. Wir haben ja heute davon auch gehört, letztes Jahr wurde bei Vivi entsprechender Datenabfluss nach Amerika festgestellt. Jetzt haben wir ganz neu den Verdacht von CT geäußert, dass es bei der ADA-App von der Techniker Krankenkasse nämlich genauso ist. Und daran sieht man, was das Interesse der großen Player auf dem Gebiet ist, an Daten zu gelangen, um Macht zu erlangen, um letztendlich Verkaufsstrategien und alles Mögliche an manipulativen Strategien entwickeln zu können, zum Vorteil der Unternehmen und nicht unbedingt zum Vorteil der Menschen.
In den Vereinigten Staaten, da werden ja in Kliniken bereits Roboter eingesetzt, da können sich Ärzte von Maschinen beim Visitieren unterstützen lassen. Halten Sie es für möglich, ja, dass eines nahen Tages ein Androide statt eines Arztes aus Fleisch und Blut die Patienten visitiert?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Science Fiction. Ich habe in meiner Jugend gerne Perry Rhodan gelesen. Toll, wir kennen auch alles Science-Fiction-Romane um 1900, wo nachher wirklich Dinge eingetreten sind. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Androide-Roboter entwickelt, die vielleicht in der Pflege Dinge übernehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Roboter so viel Empathie hat, dass er mich als Arzt oder uns Ärzte ersetzen kann. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Stichwort Empathie. Sie haben es eingangs schon mal erwähnt. KI-Forscher, nicht nur in den USA, behaupten sogar, dass Maschinen, dass Roboter bald empathiefähig werden. Was halten Sie denn von solchen Visionen? Sollten die Forscher, um es mit Helmut Schmidt zu sagen, mal zum Arzt gehen?
Helmut Schmidt hat, glaube ich, recht gehabt. Also nein, das kann ich mir vielleicht reicht auch mein Horizont dazu nicht aus, aber das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Was in 1000 Jahren ist, weiß heute keiner. Vor 1000 Jahren konnte sich auch keiner vorstellen, dass wir zum Mond fliegen oder von Kontinent zu Kontinent. Es ist vielleicht vieles möglich, aber es würde ja das Alleinstellungsmerkmal des Menschen ersetzen, nämlich die Empathie, auf einen anderen Menschen einzugehen, mit ihm geistig zu kommunizieren, nicht nur Fakten auszutauschen, Liebe, Hass, alle diese Dinge, das sind Gefühle und Maschinen Gefühle haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
Thema Datenschutz. Wenn wir über den Einsatz von KI in der Medizin im alltäglichen Ärztegeschäft reden, dann reden wir auch über riesige Datenmengen, die da anfallen und die in der Regel ziemlich sensibel sind. Ich habe, wenn ich mir die neuesten Skandale auch im Medizinsektor beim Umgang mit diesen Daten anschaue, Stichwort ADA-App, ja eigentlich schon so ein bisschen Bauchgrimmen. Geht es Ihnen da auch so?
Eindeutig ja. Ich hatte es ja heute tagsüber in der Veranstaltung schon erwähnt, es kann keine hundertprozentige Datensicherheit geben und das schwächste Glied in dem Zusammenhang ist dann häufig der Mensch, der sich dann nicht hundertprozentig korrekt verhält. Es hat auch schon in der analogen Zeit, auch das hatte ich ja erzählt, immer mal Datenabflüsse gegeben oder Datendiebstahl, weil irgendwo eine Karteikarte offen rumlag oder weil jemand was einsehen konnte, was er gar nicht einsehen kann. Das sind aber dann nur Einzelfälle und die brauchten schon eine gewisse kriminelle Energie. Man wurde auch leichter entdeckt. Wenn ich jetzt im digitalen Datenfluss es schaffe, irgendeinen Server oder einen Datenweg zu hacken und Abflüsse zu schaffen, dann ist es nicht nur sind das nicht nur die Daten von einer Person, sondern vielleicht von Hunderten, von Tausenden oder sogar wie jetzt bei dem Skandal mit den Röntgendaten, Millionen Daten, die weg sind. Das ist eine ganz andere Kategorie. Und wir wissen alle, jeder hat privat Dinge, auch gesundheitliche Dinge, die keinen anderen was angehen. Das ist die Sache zwischen ihm und seinem Arzt, das ist auch ein Teil des Arzt-Patienten-Verhältnisses, die Verschwiegenheit. Wenn diese Dinge durch solche Sachen in verkehrte Hände gelangen, dann wird der Mensch erpressbar. Das hat man früher auch gemacht mit Einzelnen, aber hier kann ich Massenerpressungen machen. Also das ist schon eine andere Qualität.
Künstliche Intelligenz in der Medizin, das war das Thema heute in HR Infonetzwelt. Im Silicon Valley wird mit sehr viel Geld und sehr viel Know-how der besten KI-Forscher die Medizin neu erfunden. Und in Deutschland und Hessen, auch das haben wir erfahren, gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. HR Infonetzwelt in der ARD Audiothek oder zum Runterladen bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.